ist auch ein bisschen aufregend, nach einer gewissen Zeit mal wieder hier zu stehen, aber ich würde heute eigentlich gerne über ein fröhliches Thema predigen und ich habe gedacht, so erfüllte Sexualität in der Ehe wäre genau das richtige Thema. Da rede ich nämlich exakt wie der Blinde von der Farbe. Aber es ist auch leider nicht das Thema, sondern das Thema ist heute ein Thema, was mir echt nicht leicht fällt. Es ist ein schwieriges Thema, weil es wird heute um Sterben gehen. Also um Tod. Und das ist ein Thema, wo ich leider ja relativ viel Erfahrung mit habe. Und ich möchte eins direkt vorne anstellen. Also ich habe diese Predigt jetzt nicht geplant oder ausgearbeitet, nachdem der Micha gestorben ist, sondern die Predigt war vorher im Kasten. Also das nur mal vorneweg nach dem Motto, nicht, dass irgendwie jemand denkt, ich springe jetzt hier auf irgendeinen Emotionszug auf, sondern ich habe mich im Gegenteil eigentlich gewundert, ja, dass so ein Trauerfall bei uns hier in der Gemeinde kam, wie ich die Predigt dafür eigentlich noch nicht getippt, aber fertig hatte. Und irgendwie hat für mich da der Zeitplan ziemlich gepasst, aber es ist halt nicht ganz so einfach. Und diese Predigtpause, die ich gemacht habe, weil ich einfach ziemlich fertig war, die hatte halt mit dem Tod von meinem Vater zu tun im Januar. Und Storch hat sich dann auch schon gar nicht mehr getraut, mich anzusprechen. So nach dem Motto, der hat, glaube ich, jetzt erstmal genug am Haken. Meine Mutter war danach noch zusammengebrochen. Und ich war dann auch mal eine Zeit, habe ich mal erzählt, in psychologischer Behandlung. Aber das geht jetzt alles soweit wieder. Und irgendwie, ja, kurz vorm Urlaub, habe ich dann mit dem Storch mal gesprochen. Hey, ich denke, ich könnte auch mal wieder predigen, wenn du magst oder wenn ihr das noch wollt. Und ja, Storch fand das voll klasse. Ich bin dann in den Urlaub gefahren, kam aus dem Urlaub wieder. Dann erstmal meine Mutter ins Krankenhaus gebracht. War dann auch sehr schick. Und dann kam halt der Knaller mit Micha. Und er meinte dann irgendwann eine Woche drauf, der Storch zu mir, wie sieht's denn jetzt aus? Hast du denn eine Predigt irgendwie am Start? Und ich sage, ich habe eine am Start, aber die ist halt, ja, über Tod. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, dass vielleicht ausgerechnet ich die halt oder so. Ich hätte eher gedacht, dass Storch das lieber selber machen wollte, aber ne, er meinte, das wäre schon in Ordnung. Und ja, deswegen werde ich jetzt versuchen, eine Predigt über den Tod zu halten. Und ich habe einen Vers ausgesucht aus Psalm, der ist so der Headliner über der ganzen Predigt. Aus Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich habe gesagt, ich habe schon viel Erfahrung mit dem Tod gemacht, also selber noch nicht, nur mal kurz davor. Aber also ich kann mich daran erinnern, da war ich noch irgendwie so ein Bonsai, so die Zeit, wo so die erste Erinnerung dann so hängen bleibt. Da ist meine Cousine gestorben, die war nicht viel älter als ich, die hatte Krebs. Und da bin ich hingefahren und da war ich auf der Beerdigung mit dabei und meine Mutter ist heute noch begeistert davon, hat sie mir die Tage, wie sie im Krankenhaus lag, nochmal erzählt, wie ich da als Kind mit umgegangen bin. Wie ich mir halt meine tote Cousine da angeguckt habe und die noch voll hübsch fand, wie sie da so in ihrem Sarg lag und so. Also ich habe mich jetzt nicht darüber gefreut, dass sie tot ist, aber ich habe mich als Kind wohl irgendwie schon gewundert, dass sie irgendwie sehr friedlich ausgesehen hat. Und meine Eltern haben das irgendwie so gehandhabt, wie das nicht in allen Familien üblich ist. Also ich wurde als Kind schon zu allen Beerdigungen mitgeschleppt. Und da ich eine relativ große Familie habe und scheinbar auch eine relativ sterbefreudige, waren das ziemlich viele Beerdigungen. Und irgendwie hatte das Ganze auch ja ein bisschen was Positives, weil ich einen Großteil der Familie, die sehr zerstreut in der Gegend wohnt, eigentlich immer nur bei Beerdigungen gesehen habe. Und dann war das auch gleichzeitig, gut, ich war halt auch noch Kind, immer noch ein nettes Familientreffen, wo man mal endlich wieder irgendwo hinfährt und irgendwen so ja die ganzen Leute wieder sieht, die man mag. Manche davon halt dann aber auch in der Kiste. Die Zeit, wo ich groß geworden bin, ich bin ja nun doch schon ein paar Länze älter, es war halt auch so die Zeit der RAF. Und ich weiß noch, wir haben irgendwie jeden Abend um 7 Nachrichten gehört. Fernseher hatten wir damals noch nicht. Es gab ihn schon, aber wir hatten keinen. Und dann Punkt 7 immer Nachrichten gehört und so Namen wie Hans-Martin Schleyer, Jürgen Buback, und so, die gehen mir heute noch durch den Kopf, weil das für mich als Kind einfach super prägend war, dass einfach irgendwer in die Luft gebombt wird, in die Luft gesprengt wird, erschossen wird. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war dann kein Todesfall. Das muss irgendwie 77 gewesen sein oder so, ist der Sohn von Dr. Oetker entführt worden und ist dann nach wochenlanger Geschichte dann in irgendwie so einer zugebretterten Holzkiste gefunden worden. Und da habe ich mir als kleiner Junge irgendwie so das Bild von dem aus der Zeitung ausgeschnitten, auf so einen Pappkarton geklebt und mit dem Reißzwecken an die Wand und habe jeden Abend für den gebetet, dass der weiterleben darf. Und das ging dann ja auch. Also der durfte dann ja weiterleben. Ganz massiv war die Geschichte und damit auch der Einleitung genug. Im Zivildienst, ich habe halt Zivildienst in einem Altenheim gemacht und habe da sehr viele Leute über einen längeren Zeitraum halt begleitet, weil so ein Altenheim ist ja nicht wie ein Krankenhaus, wo die Leute nur kurz drin sind, sondern halt Monate, Jahre. Und da habe ich dann viele ja beim Sterben begleitet. Und das war mit 19 und das ist nicht ganz easy. Aber ja, irgendwie hatte ich scheinbar ein Händchen dafür. Und zwar so ein Händchen, dass die Schwestern, die da Probleme mit hatten, mich dann immer losgeschickt haben, wenn es darum ging, einen einzusagen. Mich dann teilweise losgeschickt haben, sag du das mal den Verwandten, einem Zivi, ne, ist klar. Sag du den Verwandten mal, dass die tot ist, die Oma und so. Also es war dann schon, ich will damit nur sagen, das ist ein Thema, wo ich mich ausgiebig mit beschäftigt habe, wo ich mich mit auskenne und was für mich eigentlich auch was Natürliches ist, weil ich es einfach von klein auf kenne und von klein auf einfach auch drüber nachgedacht habe. Der erste Punkt in der Predigt, den ich habe, der knüpft eigentlich genau da an. Ich habe ihn genannt, der Tod verdrängt, versteckt, verschoben. Ich meine, klar, kennen wir alle irgendwie noch Tod. Aber ich rede jetzt auch nicht explizit von euch, sondern ja so, wie ich die Gesellschaft generell erlebe oder wie man sie sieht. Und da ist der Tod in den Nachrichten, auf irgendwelchen Magazinsendern oder sonst was, rauf und runter im Fernsehen präsent. Aber das ist ein Tod auf Distanz. Natürlich kann ich mir angucken, wenn im Irak mit irgendwelchen ja, Computer- und Laser-gesteuerten Cruise-Missiles oder was auch immer irgendwelche Häuser zielgerichtet und zielsicher in die Luft gejagt werden, wo Leute drin sitzen. Aber ich bin da weg von. Da sind tausende von Kilometern dazwischen. Da ist noch auf jeden Fall die dicke Glasscheibe von dem Fernseher dazwischen und ich sitze auf der Couch und mampfe meine Chips rein und habe aber mit dem Tod da eigentlich nichts zu tun, außer vielleicht sogar einem gewissen Nervenkitzel. Oder der Nervenkitzel, der von irgendwelchen Actionfilmen abgeht, von Splatterfilmen, von sonst was. Die gucken wir uns mal ganz gerne an. Also ich gucke mir den einen oder anderen Actionfilm auch ganz gerne an, bloß also allzu viel Blut brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber es hat zugenommen, es hat echt zugenommen, den Tod ja noch so als Action-Event vielleicht zu erleben. Und man kann im Fernsehen dann auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Klar weiß man, dass die, die da in irgendeiner Berichterstattung sterben, echt sind und die in einem Film nicht. Aber es verwischt irgendwie. Und es hat echt zugenommen, Friedhöfe, die früher, noch vor 50 Jahren, zentral in der Stadt gelegen waren, nämlich direkt an der Kirche, und die Kirche war meistens mitten in der Stadt, nach draußen zu verlagern, ins Grüne, weil das so schön ist, weil es im Grünen ja viel friedlicher ist und die Altenheime sind auch dann näher an den Friedhöfen, da ist die Logistik einfacher und auch das Besuchen ist einfacher und man kann sich schon mal ein Plätzchen aussuchen. Aber man will damit nicht viel zu tun haben, man lagert sie aus. Der Trend in Großstädten hat zum Beispiel auch zugenommen, dass Leichenwagen gar nicht mehr wie Leichenwagen aussehen. Genauso wie mein Nachbar, der Schädlingsbekämpfer ist, tunlichst unterlässt, massive Werbung auf sein Fahrzeug zu kleben, bevor er vor einer Edelgastronomie vorfährt, will man auch nicht mehr, dass ein Leichenwagen wie ein Leichenwagen aussieht. Die sind heute mittlerweile neutral wie Lieferwagen. Gut, bei uns, wo die Leutchen noch ihre alten Leichenwagen fahren, seit 20 Jahren, da ist es noch anders. Aber wenn neue angeschafft werden, sind das häufig helle, freundliche Lieferwagen. Und es gibt mittlerweile sogar den Trend, dass gebeten wird, wenn einer denn noch tatsächlich zu Hause sterben muss, dass er dann aber bitte nachts abgeholt wird. Wenn das keiner mehr sieht, wenn das keiner mehr mitkriegt. Das Problem ist, dass das Ganze so weit rausgeschoben wird, so weit verdrängt wird, weil einfach viele Angst haben, sich überhaupt mit der Frage zu beschäftigen, dass sie sterben müssen. Und dass irgendwann jedes Leben tatsächlich mal ein Ende hat. Und dass das nicht ewig so weitergeht. Aber der Fakt ist, diese sich selber in die Tasche Lügerei hat spätestens dann ein Ende, wenn der Leichenwagen für einen selber vor der Tür steht. Der Tod ist da, er betrifft jeden. Jeden geht's an. Und ich kenne in meinem Umkreis zumindest keinen, der es geschafft hat, da drum herum zu kommen. In der Bibel steht die Geschichte von Adam und Eva. Und bei denen war der Tod eigentlich nicht eingeplant. Wie Gott diese ersten Menschen gemacht hat, hat er nicht unbedingt gewollt, dass die irgendwann elendig verrecken. Sondern er hat gewollt, dass sie leben. Und zwar mit ihm. Er hat ihnen aber auch von Anfang an zu verstehen gegeben, dass es ein Leben in seinem Willen sein soll. Und dass es ein Leben in Gemeinschaft mit ihm sein soll. Und dann ist ewiges Leben durchaus drin. Und er hat auch direkt zu Anfang, wie er sie da in seinem Garten hat rumlaufen lassen, hat er ihnen direkt auch klar gemacht, dass das auch anders sein kann. Und zwar geht es da um den Baum der Erkenntnis. Und da hat Gott gesagt, ihr könnt von allem, was hier in dem Garten ist, könnt ihr euch ernähren, könnt ihr essen, könnt es euch gut gehen lassen. Aber von dem Baum der Erkenntnis, sagt er in 1. Mose 2,17, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon issest, musst du unbedingt sterben. Das klingt jetzt so, als wären die direkt an dem Tag gestorben oder hätten direkt an dem Tag sterben müssen. Nein, das mussten sie nicht. Sie hatten noch ein Leben zu leben. Sie hatten noch schwer zu arbeiten. Die beiden sind schuld, dass wir jeden Tag auf Maloche müssen. Sie mussten unter Schmerzen ihre Kinder kriegen und was auch immer. Sie wurden krank. Aber für Gott waren sie eigentlich wie tot. Und der Zeitpunkt, wann sie jetzt wirklich körperlich abgelebt sind, der war relativ scheißegal. Weil sie haben sich, dadurch, dass sie von diesem Baum gegessen haben, bewusst von Gott distanziert, haben sich über seine Anweisung hinweggesetzt. Und damit haben sie sich praktisch selber ihr Todesurteil gesprochen. Und es kann mit dem Tod, der uns jetzt betrifft, ähnlich gehen. Es kann sein, dass wir aus der Tür hier rausgehen und tot umfallen. Es kann sein, dass uns ein scheußlicher Unfall trifft, wie ein Micha. Es kann sein, dass wir krank werden. Ja, wir können von irgendeinem Wahnsinnigen erschossen werden. Keine Ahnung, was da alles möglich ist. Oder es kann auch völlig normal laufen. Es kann sogar eigentlich richtig schön laufen, wie so das Ableben der menschlichen Hülle von sich geht. Also bei mir im weiteren Verwandtenkreis, wir haben immer Tante Elisabeth gesagt, sie war nicht wirklich eine Tante, sie war irgendwie eine Cousine von meiner Oma oder so, aber driss egal. Tante Elisabeth ist echt auf eine unglaublich schöne Art und Weise gestorben. Das ist dann, ich sag mal, der normale Tod und davon die angenehme Variante. Die ist mit hoch in die 70 auf ihrer Lieblingsbank bei schönem Wetter im Garten, die Bibel auf der Hand mit ihren Lieblingsstellen oder so, einfach eingeschlafen und war weg. Das hat nicht lange gedauert, die ist friedlich zusammengesackt und war tot. Das war der angenehme Tod. Und die hatte, glaube ich, echt ein rundes Leben und ein volles Leben gehabt. Und die ist friedlich gegangen. Aber es kann auch anders sein mit einem anderen Tantchen, die ist vor ein paar Jahren in der Ostsee ersoffen. Die haben sie rausgeholt mit Tauchern nach einer Dreiviertelstunde. Die hat dann auch irgendwie ein paar Wochen im Koma gelegen. Und ich habe Gott echt gedankt, wie die dann endlich gestorben ist. Weil die wäre sonst ein Pflegefall gewesen, hochgradig. Die wäre wahrscheinlich maximal bis ins Wachkoma gekommen. Und das wäre nicht angenehm gewesen. Das hätte sie auch nicht verdient gehabt. Aber egal, wie wir denn jetzt zu Tode kommen, es ist dem Ganzen definitiv ein Ende gesetzt. Und in demselben Psalm, Psalm 90, steht in Vers 10, unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Da bleibt nicht viel. Der Tod steht definitiv fest. Wir wissen nur nicht wann. Also nochmal, der Tod wird definitiv in unserer Gesellschaftsform, wo wir jetzt leben, verdrängt. Noch kurz dazu, ein anderer Auswuchs von dem Ganzen ist so dieser Jugendlichkeitswahn, an dem ich mich ausgiebig beteilige, weil ich versuche immer, ne, noch möglichst fit zu sein und gut auszusehen. Ich benutze noch keine Faltencreme, weil ich habe keine Falten. Und ich will hier auch nicht gegen Fitnessstudios, Solarien, gesunden Lebenswandel, vernünftige Ernährung und sonst was, achten aufs Äußere oder so, dagegen wettern. Das mache ich ja viel zu sehr selber und finde das auch okay. Aber auch das ist wieder so ein Ablenkmanöver von dem, dass wir irgendwann sterben müssen. Und die hochgradig zum 8. Male geliftete amerikanische Filmdiva, die leider die Augen nicht mehr zumachen kann, aber zum Glück jetzt auch gerade auch dank Botox keine Falten mehr hat, auch die wird verrecken. Da muss dann halt nur weniger im Sarg vergammeln, weil die Hälfte davon schon weggeschnitten ist. Aber man kann den Tod auch damit überhaupt nicht verschieben. Und das Problem, was ich zurzeit sehe, hat Karl Friedrich von Weizsäcker, das ist der Bruder von unserem Alterspräsidenten oder Altbundespräsidenten, so heißt es genau, gesagt, wahrscheinlich ist keine Menschheit dem Tode gegenüber so ratlos gewesen wie die heutige, weil sie sich nicht mehr damit auseinandersetzt und weil sie Angst hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil dann Fragen aufkommen, die einen ins Nachdenken treiben müssen. Und so die Frage danach und wohin und woher und wer ist Gott, die lässt man lieber dann auf sich beruhen, weil das ja uncool ist. Der Headliner von der Predigt, dachte ich gerade schon, ist dieses Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das heißt, es soll ein Vorteil für uns sein. Es soll ein Vorteil für uns sein, über Sterben nachzudenken. Ich habe dieses Klugwerden in zwei Klugwerden aufgeteilt. Und hier im zweiten Punkt jetzt erstmal, der dritte wird dann der zweite von dem Klugwerden sein. Schwierig, ne? Das angewandte Mathematik. Schon eine Klammer mit drum. Der zweite Punkt jetzt und der erste vom Klugwerden ist erstmal der für sich selber Klugwerden. Für sich selber da einen Gewinn draus zu ziehen, dass man weiß, dass man sterben muss. Es ist wirklich ein Vorteil. Und es ist wirklich klug, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man begreift, was der Tod wirklich bedeutet. In Römer 6,23 schreibt Paulus, denn der Tod ist der Sünde Sold, also das Ergebnis der Sünde. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist so ein bisschen das, was ich vorhin schon anspielte auf Adam und Eva, dass sie für Gott eigentlich in dem Moment tot waren, wo sie diese Scheiße am Bäumchen gemacht haben. Dass Gott, glaube ich, der Zeitpunkt des realen Ablebens von den beiden nicht mehr sonderlich wichtig war. Für ihn waren sie tot. Das heißt, in Sünde leben, also ohne Gott zu leben, und das gilt genauso heute wie damals, ist Totsein schon zu Lebzeiten. Das heißt, es kann gut sein, dass wir hier etliche Leichen rumsitzen haben. Die stinken vielleicht noch nicht so und die sehen auch noch ein bisschen frischer aus. Aber definitiv, die Bibel sagt, wenn du ohne Gott lebst, wenn du in Sünde lebst und Jesus nicht angenommen hast, dann hast du ein massives Problem. Dann kann es nicht mehr lange dauern, bis du auch anfängst zu riechen. Der alte Aurelius Augustinus, ein alter Kirchenvater, ich weiß nicht aus welchem Jahrhundert, hat gesagt, der Tod, den die Menschen fürchten, ist die Trennung der Seele vom Körper, also sprich der irdische Tod. Den Tod aber, den die Menschen nicht fürchten, ist die Trennung von Gott. Und er hat das Gleiche nochmal etwas anders ausgedrückt. Von Gott weggehen heißt sterben. Ich weiß nicht, wer von euch sich mal ausgiebiger mit dem Alten Testament beschäftigt hat. So ganz mein Ding ist es nicht. Ich lese wesentlich lieber das Neue Testament, weil in diesem neuen Bund des Neuen Testamentes doch viel mehr von Liebe, Vergebung, Versöhnung die Rede ist. Aber ich habe mal in meiner Online-Bibel auf dem PC einfach mal das Stichwort Sterben eingegeben. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber es waren so circa um die 250 Mal Sterben, die vorkamen. und davon ungefähr 200 in Mose. Also wer mal eine ordentliche, krachende Lektüre braucht, der kann sich mal Mose durchlesen. Das trieft vor Blut. Und da sind halt auch sehr, sehr viele Gesetze, die gemacht wurden, damit der Mensch so leben kann, wie Gott es möchte, aufgeschrieben. Und da ist für fast alles Rübe ab dran. Du vögelst deine Schwiegermutter, Rübe ab. Du poppst ein Tier, Rübe ab. Du hast irgendwen erschlagen, auch du erschlagen. Die waren ständig nur am Steine sammeln, glaube ich. Ich weiß es nicht. Da ging's richtig rund. Und es war einfach, der Sünde sollt ist der Tod. Und die haben es wörtlich genommen. Da wurde ununterbrochen das Volk Israel dezimiert. Es gab natürlich die Möglichkeit, auch wenn man irgendwie Sünde begangen hatte, sich von der Sünde wieder zu befreien. Und das ging in Form von Opfern. Immer noch eine sehr blutige Angelegenheit, weil da musste halt nicht der Typ sterben, sondern irgendwelche Viecher. Und irgendwann ist Gott, glaube ich, dieses Gemetzel auch mal selber auf den Sack gegangen und hat eingesehen, dass es das nicht bringt. Und dann hat er halt dieses berühmte Opfer, seinen eigenen Sohn gebracht. Ich glaube, viele von euch kennen das zu Genüge, aber nichtsdestotrotz, es gehört hier hin. Und Jesus hat aus purer Liebe, aus Liebe, die Gott, so irre das klingt, auch für die Leute hat, die ihn nicht annehmen und für die Leute, die in Sünde leben, hat Gott seinen einzigen Sohn geopfert, damit die Sünde ja aus unserem Leben verschwindet und damit Gemeinschaft mit ihm möglich ist, weil er da ja eigentlich Bock drauf hat. Und dadurch, durch diesen Tod von Jesus, der die ganze ja stellvertretend für unsere Sünde gestorben ist, ist dem Tod die Macht genommen. Weil in dem Moment, wo ich das anerkenne und wo ich mich auf die Seite Jesu stelle, gilt dieses Opfer auch für mich. Sonst dummerweise nicht. Dann bin ich immer noch für Gott tot. Aber in dem Moment, wo ich dieses Opfer für mich annehme und mit ihm zusammen sage, jo, wir leben zusammen, man kann es auch anders sagen, es muss nicht jo sein, aber in dem Moment ist dem Tod die Macht genommen. Die Hülle, die wir jetzt mit uns tragen und die über die Jahre, ähnlich wie Martin sein Auto, immer klappriger wird und immer älter und anfälliger und irgendwann einfach auch nicht mehr richtig anspringen will, die wird immer noch vergehen. Also da geht kein Weg dran vorbei. Der Körper ist einfach biologisch darauf ausgelegt zu sterben und er wird sterben. Aber die Seele, das Wichtige in uns, die wird mit ihm, mit Jesus und bei ihm weiterleben. Und mit der Taufe, die wir nun als gläubige Christen praktizieren, ist dieses Sterben und Auferstehen, wie es Jesus gemacht hat, symbolisch für uns, dass auch wir praktisch den Tod einmal gestorben sind und mit Jesus in dem Moment, wo wir ihn angenommen haben, wieder auferstanden sind und dass danach praktisch der menschliche Tod, der organische Tod nur noch ja als ein Punkt unter vielen ist und danach geht's einfach nahtlos mit Jesus weiter. In diesem Römerbrief hat Paulus das in ein paar Versen so beschrieben, was mit der Taufe da wirklich sinnbildlich gemeint ist. Ab Vers 3 bis Vers 8 schreibt er: Oder wisset ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, auf seinen Tod, also auf dieses Opfer hin getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verwachsen sind zur Ähnlichkeit seines Todes, so werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein. Wissen wir doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde losgesprochen. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. So hat also auch der Tod nicht nur seine Macht, sondern eigentlich auch seinen Schrecken verloren. Eins ist mir völlig klar. Sollte aus meiner Gemeinde, aus meinem Freundeskreis jemand sterben, werde ich trauern. Definitiv. Und da haben wir auch Fug und Recht zu. Und je enger er mir steht, umso mehr wird mir das erstmal richtig wehtun. Aber es gibt keinen Grund mehr zur Verzweiflung. Das ist das Geile an der Sache. Es gibt in dem Moment mehr keinen Grund zur Verzweiflung, wenn ich weiß, dass derjenige Mensch, den ich hier auf Erden echt richtig lieb habe, dass der jetzt bei Jesus ist. Und das war auch, glaube ich, ein Großteil Stimmung, die bei Michas Beerdigung, und ihr wart ja doch fast alle oder zumindest ein großer Teil da, rüberkam. Dass eine Trauer da war um einen Verlust von einem Menschen, den man liebt, weil er einfach fehlt. Und wenn mein bester Freund stirbt, mit dem ich über alles quatschen kann, dann fehlt er mir als bester Freund und dann fehlt er mir als Gesprächspartner. Völlig logisch. Aber ich brauche nicht verzweifelt sein, weil ich weiß, ich werde ihn wiedersehen. Und er ist bei Jesus und es geht ihm wesentlich besser. Und das ist so ein Klugwerden, was ich nachvollziehen kann. Dass das Auseinandersetzen mit dem Tod nicht bedeutet, dass ich jetzt in Depression fallen muss, dass ich in Frustration fallen muss, sondern im Gegenteil. In dem Moment doch, wo ich weiß, dass das Ende eigentlich nur ein Komma ist und der Satz weitergeht, in dem Moment kommt mehr Qualität in die ganze Geschichte rein. Finde ich jedenfalls. Weil ich nicht irgendwie krampfhaft gegen dieses Ende ankämpfen muss, was mir eh nichts bringt, sondern die Zeit bis dahin genießen kann, unbeschwerter sein kann. Und wenn ich mir manche Leutchen so angucke, gerade auch bei mir in der Firma, das ist ja so außer Freundeskreis das, wo man am meisten Kontakt zu hat, weil man die einfach zeitmäßig am meisten sieht, wie die teilweise wirklich nach allem und jedem gieren und hinterher hecheln, und nach dem Motto, ich habe jetzt seit einer halben Jahr keine Freundin, das ist mir doch scheißegal, jetzt gehe ich im Puff und weiß der Geier was. Die versuchen einfach dieses kurze Leben, was sie haben, mit allem vollzustopfen, was da irgendwie reinpasst. Ey, ich habe nichts gegen genießen, aber da gehört ein Puffbesuch nicht dazu. Ich finde es auch in Ordnung, in den Urlaub zu fahren. Ich finde tausend Sachen, die man in seinem Leben sinnlos oder sinnvoll machen kann, völlig in Ordnung. Aber wenn man diese Gier sieht, mit der die versuchen, ihrem Leben irgendwo eine Fülle zu geben, das tut weh. Das tut echt weh, wenn man das sieht. Weil man sieht, die laufen irgendwie wie so ein Hamster im Laufrad und die laufen ins Leere. Und in dem Moment, wo ich nicht auf dieses Ende mehr fixiert sein muss, sondern weiß, mein Leben ist in Gottes Hand, und er weiß ganz genau, wann ich meinen letzten Schnaufer tue, in dem Moment kann ich die Zeit anders nehmen. Da kommt irgendwie, ja, es kommt Leben in, ja, Ruhe in die ganze Geschichte rein. Das Leben wird irgendwie runder. Ich kann, glaube ich, das, was ich mache, mehr genießen als andere. Auf Michas Beerdigung ist ein Satz gefallen, der hat mich echt angesprochen. Er war, es ist nicht wichtig oder nicht so wichtig, wie lange ein Mensch lebt, sondern wie tief. Und mit tief ist nicht gemeint, wie viele Abgründe der hatte, sondern welche Qualität sein Leben hatte. Was er in seinem Leben bewirkt hat. Ob er in seinem Leben was erreicht hat. Und das meine ich jetzt gar nicht jobmäßig, sondern für sich was erreicht. Ob er was erreicht hat, was für ihn wichtig war. Ob er was erlebt hat, und das können die kleinen Sachen sein, die wichtig waren. Und wenn es dann irgendwann zu Ende geht und das Leben war tief, dann ist es gut. Und das ist bei dem einen halt, ja, es ist beim einen früh und es ist beim anderen spät. Aber wenn man dann wirklich einen friedlich einschlafen sieht, der ein langes Leben hinter sich hatte oder auch ein kürzeres, man kann das häufig in der Art des Sterbens sehen. Es mag da Abweichungen geben durch Krankheit oder Unfall oder sonst was. Einer, der sich überschlagen hat, sieht nicht mehr gut aus. Aber wenn einer friedlich einschläft, weil das Leben einfach rund war und er nicht lebensmüde, sondern lebenssatt war, dann ist das ein friedliches Sterben und dann sieht das ganz anders aus. Ich möchte jetzt hier nicht dunkle Stimmung verbreiten. Ich möchte echt, und das möchte Gott auch, dass wir das Leben genießen, Und erinnert euch, ursprünglich war der Tod nicht geplant von Gott. Er war nicht gewollt. Da hat sich der Mensch schon selber hingebracht. Und deswegen will ich hier nicht düstere Stimmung verbreiten oder uns nur noch auf den Tod fixieren. Ich möchte nur, dass wir das im Blick haben, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns darauf ausrichten, das annehmen, was Jesus für uns gemacht hat. Und dann hat das Leben einfach die Qualität, die sich richtig lohnt, diese Liebe Jesu anzunehmen und das Leben runder zu haben und mit mehr Tiefgang. Es ist nicht nur so ein Vertrösten, ihr kommt dann alle in den Himmel, sondern das Leben hat hier an Qualität eine Menge Zuwachs. Da ist eine Menge Kapazität drin. Und dann ist zumindest schon mal ein Punkt auf der ganzen Geschichte abgehakt. Und wenn wir das für uns verbastelt haben, dann kann ich zum dritten und letzten Punkt kommen, das zweite Klugwerden. Und das ist das Klugwerden, was sich jetzt nicht mehr so mit mir beschäftigt, sondern ist das Klugwerden, was sich mit anderen beschäftigt. Das ist natürlich die Frage nach dem Motto, wenn es mir jetzt bei Jesus dann doch besser geht, warum soll ich mich nicht direkt auf die große Reise begeben? Warum soll ich nicht die letzte Reise antreten, wo ich kein Rückfahrticket mehr brauche, weil ich da bleiben will? Weil ich dann bei meinem Herrn bin, weil ich mich wohlfühle. Ich weiß nicht genau, wie es da aussieht. Es ist auch in der Bibel nicht allzu viel beschrieben. Und ich glaube, viele von den Beschreibungen, die in der Bibel stehen, mit Straßen aus Gold und so, da denkt sich der heutige Autofahrer, ach du Scheiße, gibt das Aquaplaning. Für uns sind wahrscheinlich andere Straßen da, damit wir da auch einen ordentlichen Hobel fahren können oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht sieht für jeden der Himmel auch irgendwie ein bisschen anders aus. Ich glaube nicht, dass wir alle so gleichgeschaltet werden, dass wir alle Straßen aus Gold und Perlentore geil finden. Sonst wären wir im Himmel alle schwul. Nein, es wird für jeden, glaube ich, okay sein. Es wird alles anders aussehen. Aber der Wunsch könnte da sein. Und ich glaube, also ich habe selber schon mal mit Depressionen zu tun. Und gerade wenn du irgendwie in einem Loch drinne hängst, denkst du dir, verdammt, lass die Scheiße doch zu Ende sein. Und ich habe nie einen Selbstmord geplant, aber man hat ja schon mal einen Grund, drüber nachzudenken. Und das ist so nicht gewollt. Und ich glaube, die Stunde ist immer noch Gottes Sache, wann wir denn zu ihm kommen und wann wir zu ihm dürfen. Und es gibt hier definitiv auch noch was zu tun. Zum einen gilt es, ja, das Leben einfach zu genießen, weil es auch ein Geschenk Gottes ist. Und zum anderen, denke ich, ist es an der Zeit, dann auch das, was wir von Jesus gekriegt haben, anderen weiterzugeben. So diese ähnlichen Gedanken hat der gute alte Paulus auch gehabt. Der hat mal in einem Brief an die Philipper geschrieben, Philipper 1, 21 bis 24. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich das meinem Psychologen sagen würde, dann wird er mich sofort einweisen. Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist mein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische, also hier auf Erden, mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleische zu bleiben, um euretwillen. Am Rande von Michas Beerdigung ist noch ein Satz gefallen, den ich auch echt wichtig fand. Ich weiß nicht mehr, wer zu wem den gesagt hat, aber ich habe mir gemerkt, da sagte einer, ich könnte jetzt auch abtreten, aber ich will noch eine Menge anderer mitnehmen. Und das ist jetzt nicht so dieses Mitnehmen von diesen schwachsinnigen Leutchen, die sich so einen Bombengürtel und dann ziehen. Haben wir heute im Fernsehen noch wieder genug Scheiße von gesehen. Nein, anders, ganz anders. Wenn wir jetzt alle in den Sack hauen, irgendwelche Sekten machen das ja immer gerne kollektiv, ne? Die legen sich mit ihrem Guru in weißen Gewändern irgendwo an den Strand, Los Alamos oder weiß der Geier wo, und hauen sich zusammen den Giftcocktail rein. Manchmal ist dann auch bei dem Guru dann kein Gift drin, er trinkt nur Wasser. Ist dann fies. Nein, aber wenn wir jetzt alle zusammen gemeinsam in den Sack hauen, so alle Christen hier auf Erden nach dem Motto, Yippie, wir haben den Hauptgewinn gezogen, wir sind gleich beim Herrn. Ah, gäbe das dann, glaube ich, auf dem Schlag ein ganz schönes Gedrängel da oben. Nein, aber ernsthaft, es wäre ein massives Problem für die Erfahrung noch nicht gemacht haben. Das wäre scheiße. Weil wer soll denen, die es noch nicht geschnallt haben, denn dann was rüberbringen? Klar, wir können denen lauter kluge Bücher da lassen. Die Bibel ist immer noch zum Glück das meistverkaufte Buch der Welt. aber von denen kommen vielleicht 5% selber auf die Idee, dieses Ding mal aufzuschlagen. Es muss schon irgendwer da sein, der sagt, komm Kumpel, wir gehen Freitagabend mal nicht ins Deja, ins Exit oder sonst wo, sondern wir gehen mal in Kulturschock und trinken da unser Bier. Und dann kannst du ja notfalls noch die andere Dröhnung kriegen. Das muss sein. Wer soll es denn sonst tun? Wer soll die Liebe weitergeben, die Jesus für uns hat? Sie werden es alleine nicht schnallen. Wir werden da echt noch gebraucht. Also möchte ich die Zeit, die ich hier habe, möchte ich nutzen, für andere da zu sein, anderen das rüberzubringen, was ich selber erfahren habe. Anderen die Chance zu geben, nicht in dieser verdammten Sucherei nach Kick, Thrill und Erleben durch das Leben zu hasten, zu hechten und zu eilen, ohne wirklich Erfüllung zu finden und anschließend wirklich frustriert zu verrecken. Ich möchte anderen die Chance geben, so nicht leben zu müssen, sondern ich möchte anderen die Chance geben, da auch wieder anzuhaken, wo ich meinen Angelhaken gesetzt habe und bei Jesus zu landen. Mich hat das die Stimmung auf und auch nach der Beerdigung von Micha beeindruckt. Und ich habe das neulich schon mal in einem Zeugnis kurz gesagt, dass ich gefühlt habe, wie wir zusammengerutscht sind als Gemeinde. Zumindest für diesen Moment. Und da war so ein bisschen was von Ähnlichkeit für mich da, von diesen Familientreffen, die wir hatten, wie sie so reihenweise bei uns in der Familie umgekippt sind. Da hat man plötzlich gemerkt, dass wir eine Familie sind hier. Eine Familie als Gemeinde. Und es war auch auf der Beerdigung ganz anders. Da waren Fremde da. Da waren fremde Christen. Und trotzdem hat man sich irgendwie mit denen verbunden gefühlt. Und so sind wir als Gemeinde dazu aufgerufen, so die Botschaft von Jesus nach draußen zu tragen, definitiv. Aber auch verbunden durch den Tod Jesu, der uns miteinander verbindet, einen Schulterschluss zu suchen und vielleicht ein bisschen enger zusammenzurücken, weil es einfach gut ist. Weil es gut ist, gestärkt zusammen so einen Job anzugehen und anderen Leuten den Weg aus dem Tode rauszuzeigen. Und das kann man häufig gemeinsam besser, als man das alleine kann. Nochmal kurz im Überflug. Definitiv. Der Tod wird zwar verdrängt, aber verschieben oder gar aufheben lässt er sich nicht. Keine Chance. Und da kann die Gentechnik noch so weit kommen, sie wird es nicht verhindern. Das weiß Gott zu verhindern. Definitiv, da wird er sich einmischen. Zweitens. Wenn ich diese Geschichte mit Jesus nicht raff, bin ich für Gott tot. Dann ist es egal, wann ich wirklich sterbe. Und dann wird das Leben niemals den Tiefgang und die Erfüllung haben, als im Blick auf den Tod, der keiner mehr ist. Und drittens, wir haben noch eine Menge vor. Und das ist ein guter Grund, weiterzuleben. Und Leute, das Leben macht auch Spaß. Manches Mal bin ich da wochenlang nicht so von überzeugt von, aber immer wieder finde ich zu dem Punkt zurück. Und lasst uns Spaß haben, lasst uns das Leben genießen. Aber lasst uns sehen, dass unser Leben rund ist, dass unser Leben Tiefe kriegt und lasst uns noch so viele mitnehmen, wie es irgendwie geht. Amen.